Hallo liebe Podcast-Freunde, mein Name ist Vin Diesel und herzlich willkommen zum heutigen Podcast der Filmjunkies, wo wir uns meinem neuen Meisterwerk Riddick widmen werden. Heißt der Film noch anders? Neben mir, Vin Diesel, ist auch noch Hannah im Studio.
Also ich dachte jetzt Katie Sackhoff.
Achso, Entschuldigung, Katie Sackhoff.
Und dann sieht man leider meine Lippe nicht, die so...
Ich kehre mal wieder zu meiner normalen Stimme zurück, bevor ich hier Kehlkopfkrebs bekomme oder sowas. Guten Tag, Filmjunkies Podcast hier mit einer kleinen Filmbesprechung heute. Wir kommen frisch aus der Pressevorführung von Riddick.
Frisch.
Wir kommen zerstört und gemartert aus der Pressevorführung zu Riddick. Wie heißt der Film einfach nur Riddick, ne? Sie haben sich jetzt aufs Wesentliche beschränkt.
Hat der nicht noch irgendeinen blöden Untertitel in Deutsch? Riddick, der Herrscher der Finsternis oder der Lord der Finsternis? Riddick,
der Herrscher der Zebrahunde.
Der Krieger, was nicht, was mit Krieger? Krieger der Finsternis?
Krieger der Riddick, ne? Der neue Film mit Vin Diesel. Vin Diesel spielt Riddick. Vin Diesel spielt sich selbst als Riddick und ist in diesem Film, es ist der dritte Riddick-Film.
Jo.
Hanna, deswegen zuerst mal die Frage, hast du denn die anderen zwei Riddick-Filme gesehen, die da hießen Pitch Black, Planet der Finsternis und Chronicles of Riddick.
Chroniken, ne? Von Riddick?
Chroniken eines Kriegers oder sowas hieß er, glaube ich, auf Deutsch.
Ja, ich gebe zu, ich habe beide gesehen. Ich habe sogar eins der beiden Computerspiele auch gespielt. Schon ein bisschen länger her, das erste, was auch relativ gut war, muss man sagen. Erstaunlich. Also wir wissen ja alle, Lizenzspiele sind meist grottenschlecht. Aber Riddick, ich glaube, es hieß irgendwie, ich glaube, es gab Escape from Butcher Bay und Escape from Athena oder irgendwie so hießen die. Das erste von denen war wirklich, wirklich gut. Und ich habe das echt gerne mit einem Freund gespielt. War auch ziemlich brutal, aber... Also ich muss gestehen, ja, ich habe Riddick-Inhalte konsumiert. Ich muss auch gestehen, dass ich Pitch Black damals, wir haben nochmal geschaut, glaube ich, auf dem Weg von 2000, dass ich den wirklich gut fand. Und Leute, die Podcasts von uns hören, wissen, dass ich eigentlich mit Horror und komischen Wesen nicht so viel anfangen kann, aber Sci-Fi ganz gern mag. Und ich fand Pitch Black war auch ein bisschen so ein Horror-Sci-Fi. Kann man das so nennen?
Ja.
Ich fand den auch Radar Mitchell damals das erste Mal gesehen. Vin Diesel fand ich damals auch irgendwie toll. Ja, ich war jung und wurde von Vin Diesels proletischer Ausstrahlung ein bisschen hooked.
Du meinst, meinem rauen, maskulinen Charme bist du hinterlegen.
Bitte, jetzt musst du noch so einen Wife-Beater tragen, genau. Und eine Goldkette. Und vielleicht ein bisschen, ein paar Kilo obendrauf. Nur ein paar.
Ja, ich tue mich ein bisschen hart mit der Vin Diesel-Stimme, weil es ist auch einfach körperlich. Ich meine, Vin Diesel ist ein großer, dunkelhäutiger, breiter Mann. Ich bin ein sehr weißer, dürrer, schmaler Mann. Da kann ich so viel, da kann auch mit der Stimme, kann man nicht so viel arbeiten. Dann.
Aber um es kurz zu machen, ich habe alles gesehen, Chroniken von Riddick oder wie auch immer der zweite Film hieß, fand ich unfassbar schlecht. Deswegen war ich jetzt doch sehr überrascht, was mir gezeigt wird in der PV. Und du, hast du alles konsumiert von Riddick?
Alles konsumiert. Ich habe die beiden anderen Filme auch gesehen. Also Pitch Black fand ich damals okay. War jetzt auch kein Film, den ich mir jetzt groß begeistert habe, aber ist ein ganz, ganz okayer Sci-Fi-Action-Horrorfilm, würde ich sagen. Chronicles of Riddick fand ich auch ziemlich lachhaft, muss ich sagen. Also dieses Ganze, das war ja damals offensichtlich geplant, also Vin Diesel und David Twohy, das ist der Regisseur, sowohl von diesem neuen Film als auch von den anderen beiden Teilen, die hatten damals schon offensichtlich geplant, da so eine große Space-Saga draus zu machen. Und der war ja auch relativ teuer und aufwendig. Der zweite Film ist dann an der Kasse ziemlich baden gegangen und ich kann auch sehr gut verstehen, warum, weil der hatte einfach nicht das Zeug, um ein richtig großer Film zu werden. Die Mythologie in dem Riddick-Universum war komplett langweilig und schwach. Und das Ganze war sehr, sehr lachhaft überzogen. Insofern meine Erwartungen waren jetzt an den dritten Teil, wo man ja schon im Vorfeld absehen konnte, dass es jetzt alles wieder so ein bisschen reduzierter auch wird und nicht mehr so große Space-Opera da so ablaufen wird, waren meine Erwartungen eher gering. Aber doch so, dass ich sage, ich war noch offen sozusagen für einen guten dritten Riddick-Film. Ja, und was wir da heute so gesehen haben, Hannah, möchtest du vielleicht anfangen?
Also, Ja, ich meine, vielleicht kurz zur Einführung, man sitzt halt dann um 10 mit seinem Frühstück mehr oder weniger, muss sich furchtbar beeilen, sitzt man dann in der Pressevorführung mit relativ wenigen gelangweilten anderen Redakteuren und die erste Szene lief und schon ging das Gelächter los. Fand ich doch immer recht amüsant, wie dann die anderen Besucher reagieren, und ich glaube auch wir haben des Öfteren gelacht, aber es war wirklich eher... Ich finde, es war fast schon ein bisschen Fremdschämen.
Es war definitiv unfreiwillige Komik, die uns zum Lachen gebracht hat in diesem Film. Ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen geschockt. Ich habe, wie schon gesagt, nicht so viel erwartet, aber boah, Riddick, what a movie, what a movie. Wo soll man da anfangen? Also
muss,
ganz
das
ehrlich.
Das muss man doch erstmal schaffen, finde ich. Ne? Das muss man, so ein schlechtes Werk muss man erstmal schaffen.
Also das Faszinierende ist ja, wenn man sich so einen Film anguckt, dann fängt man ja auch an, über Motivationen nachzudenken. Und wenn dieser Film jetzt so gewesen wäre, dass sozusagen man auch von der Entstehungsgeschichte hier mal mitgekriegt hätte, ja, Vin Diesel hat halt Lust auf ein neues Strandhaus oder sowas und kriegt 10 bis 15 Millionen Dollar Gage geboten, um nochmal einen Riddick-Film zu drehen, deswegen macht er ihn. Dann würde ich das Ergebnis verstehen, aber dieser Film, der dritte Teil der Riddick-Trilogie sozusagen, ist ein Herzensprojekt von Vin Diesel gewesen, was er zusammen mit David Bowie schon seit Jahren versucht hat anzuschieben. Er produziert selbst, er hat da selbst Geld reingesteckt in diesen Film, und das ist ein richtiges Herzprojekt.
Und ich glaube, das verrät eigentlich nur, wie sein Herz aussieht.
Ja, warum will ich so einen Film unbedingt produzieren? Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin völlig verdattert ein bisschen.
Ich glaube, da steckt Vin Diesel drin.
Ja.
Komplett, ne? Also, wir haben ja auch schon mal gesagt, dass eigentlich Riddick ist ja auch so ein bisschen so eine Männerfantasie, ne?
Ja.
Er ist unglaublich stark, er ist unglaublich... Ja gut, hübsch will ich jetzt nicht sagen, aber er kann irgendwie alles Mögliche, er kann verletzt werden und heilt relativ schnell. Und ich glaube, dass einfach nicht, dass Vin Diesel ja nicht auch ähnliche Rollen jetzt spielt in den letzten Jahren und mit Fast and the Furious ja einen bombastischen Erfolg gefeiert hat jetzt mit dem sechsten Teil. Ich glaube, der hatte einfach nochmal Bock, irgendwie so durch die Wüste zu kriechen und irgendwie auf schlechte CGI, was waren das?
Tiere einzutreten.
Skorpione. Ja. Zu hauen.
Ja, also ich meine, vielleicht können wir es noch konkreter machen. Ich glaube, dass Riddick nicht unbedingt nur die ultimative Männerfantasie ist, sondern es ist die ultimative Vin Diesel-Fantasie. Ja. Dieser Film ist die pure Vin Diesel-Ego-Show, in der sich Diesel selbst sozusagen als die ultimative Verkörperung der rauen animalischen Maskulinität präsentieren kann. Und mehr hat der Film auch tatsächlich nicht zu bieten. Also wenn man wirklich auf Vin Diesel in so seine Ultra-Macho-Modus steht, dann kann man dem vielleicht sogar was abgewinnen, aber...
Ja, vor allem jetzt, wo du es sagst, ich muss dir gestehen, ich folge auch Vin Diesel bei Facebook, weil ich das unerstaunlich finde, dass dieser Mann 46 Millionen Follower hat oder Fans hat bei Facebook. Eine Zahl, die ist bombastisch. Ich glaube, da führt er auch mit, also mit wenigen anderen Menschen, glaube ich, führt er fast bei Facebook an.
Ja.
Und er postet schon ganz süß, muss ich ihm lassen. Und er hat jetzt auch immer so ein bisschen diese Prolo-Macho-Art mit so ein bisschen was Niedlichem. Also dann spielt er mit irgendwelchen Kindern oder hat dann auch mal einen Hund auf dem Arm. Und ich glaube deswegen, wenn du sagst, Riddick ist die Projektion des perfekten Vin Diesels, den er sich vorstellt, macht es sogar doppelt Sinn, weil wir haben ja jetzt in der Storyline, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, auch einen Hund, also eine Art Hyäne, die er adoptiert oder trainiert. Und da sieht man noch so doppelt diesen Vin Diesel, weißt du, der eigentlich der Macho-Man ist, aber dann so, oh, kleines Hündchen, süß.
Ja, der auch so, ja genau, der auch so der Bezwinger der Natur aber auch gleichzeitig ist, weil egal wo Riddick ist, er unterwirft sozusagen komplett sein Umfeld immer sofort sich selbst. Und das ist, ja, also ich glaube schon, dass da Vin Diesel echt viel von seinem Ego in diese Figur auch reinprojiziert hat. Weil man muss ja auch sagen, der Mann hatte ja zwischendurch ein ziemliches Karrieretief. Und hat man gedacht so, oh, der endet jetzt irgendwie für den Rest seines Lebens, produziert er B-Movies, Direct-to-DVD. Aber er hatte ja dann wirklich mit den späteren, mit der Rückkehr zum Fast and the Furious-Franchise, hat er ja wirklich ein enormes Comeback wieder hingelegt.
Was immer noch sehr unverständlich ist, finde ich.
Ja,
auf viele Arten und Weisen.
Ich kann schon verstehen, was man den Fast and the Furious-Filmen abgewinnen kann. Die sind wenigstens groß und aufwendig und cool produziert, das muss man sagen. Die Actionsequenzen in Fast and Furious, die sind ja durchaus anschaubar. Aber gerade auch zum Beispiel in dieser Disziplin ist ja Riddick schockierend. Also bevor wir jetzt auf die Story kommen, ich glaube, ich habe selten, also in den letzten Jahren nicht viele Mainstream-Filme gesehen, die so schockierend schlechte CGI- und Computereffekte hatten.
Also ich fühlte mich heute sehr erinnert an die Pressevorführung von Hänsel und Gretel, den ich fast noch ein bisschen kreativer vom Grundkonzept fand, der aber auch unfassbar schlechte CGI hatte. Also eigentlich müsstest du die nochmal anschauen, Philipp, auf DVD, der ist auch gerade rausgekommen.
So wie du ihn beschreibst, kriege ich richtig Lust dazu.
Total, bitte. weil, doch, ich glaube, man muss den fast gesehen haben und dann musst du den Vergleich ziehen zwischen den CGIs. Aber nochmal zu Fast and the Furious, nicht, dass ihr denkt, ich finde die total blöd. Ich weiß noch den ersten Fast and the Furious, ich war verliebt in Paul Walker und Vin Diesel und fand den total toll. Ich finde nur erstaunlich immer noch, ich glaube, das wird ja auch in der Filmwissenschaft wahrscheinlich oft genug besprochen werden, wie es wirklich, wie du schon erwähnt hast, wieder zu dieser Wiedergeburt von Vin Diesel als Actionheld kam.
Ich hoffe, da gibt es irgendwann mal so ein Filmwissenschaftsseminar. Wirklich? Die Wiedergeburt des Vin Diesel.
Muss es, weil das ist ja erstaunlich. Und was der eingespielt hat jetzt in diesem Jahr. Das ist ja was war einer der erfolgreichsten Filme in diesem Jahr.
Aber Fast Six hat, glaube ich, 800 Millionen oder sowas weltweit gemacht. Also das war ein richtiger Hit und nächsten Sommer steht auch schon der nächste Teil wieder an.
Aber dann hat ja auch Vin Diesel theoretisch genug Geld, um Riddick 4 zu machen.
Um Himmels Willen, wenn Teil 3 jetzt eine kleine Indikation dafür ist, in welche Richtung das qualitätsmäßig abdriftet, dann wollen wir hoffen, dass uns das erspart bleibt. Aber weg von Fast and Furious, zurück zu Riddick. Ich versuche mal so ganz kurz die Story von Riddick spoilerfrei zu skizzieren. Wir machen hinterher auch noch eine kurze Spoiler-Section für alle Leute, die den Film schon gesehen haben. Riddick ist praktisch im letzten Teil, am Ende von Chronicles of Riddick, Vorsicht, Spoiler, sozusagen zum König der Necromonger, was irgendwie so die böse Rasse ist im Riddick-Universum, aufgestiegen. Aber in diesem Film erfahren wir, dass es ihm das relativ schnell viel zu langweilig geworden ist. Und deswegen ist er jetzt durch eine Verkettung unglücklicher Umstände auf diesem Plan völlig allein und auf sich selbst gestellt, auf diesen sehr, sehr seltsamen Wüstenplaneten gestrandet, auf dem wir ihn jetzt gleich zum Anfang dieses Films wenden. Es ist eine Art digitaler Computerplanet, auf dem er da ins Exil geschickt wurde. Und er versucht sich dort mit der Natur sozusagen zu bekämpfen und dort in den rauen Bedingungen zu überleben. Und irgendwann kommen eine Reihe von Kopfgeldjägern und wollen ihn fangen. Töten.
Stimmt, ich glaube, mehr musst du gar nicht erwähnen, oder?
Das ist auch die Story. Und ja, eigentlich ist das ja erfrischend simpel. Ne? Im Grunde bin ich auch niemand, der jetzt sagt, ich brauche einen komplizierten Plot für so eine Art von Film. Aber ich weiß nicht, der Film ist richtig perplexend komisch irgendwie. Also gerade schon die erste halbe Stunde guckst du Riddick nur zu, wie er kein Wort sagt und nur ab und zu ganz schlechtes geschriebenes Voice-Over so ein bisschen eingeblendet wird, wie er über diesen Computerplaneten schreibt, wo man wirklich nie das Gefühl hat, es ist ein tatsächlicher Ort. Es sieht immer aus wie ein billiges Set, das vielleicht ungefähr 3 Quadratmeter groß ist und der Rest ist bildschirmschonerhafte Computerhintergründe.
Vor allem eine furchtbare Beleuchtung. Also ich fand immer, die Beleuchtung machte es noch schlimmer, dieses Set-Atmo.
Es sieht so unecht aus. Also du hast wirklich nie das Gefühl, es ist tatsächlich ein Ort, wo der existieren könnte. Und dann kämpft er mit einer kleinen Auswahl von garstigen Computer-Aliens, die teilweise so ein bisschen aussehen wie Mischung aus Hyäne und Zebra. Und dann gibt es noch eine andere, fiesere Monsterart, die so ein bisschen so Reptilien-Skorpione. Also
so ein Wasserskorpion oder so.
Allein schon das Monster-Design ist in diesem Film so mega faul. Du hast 2 Kreaturen und beide sehen aus wie wirklich so Standard-Bestien, die du in 300 Millionen verschiedenen Computerspielen und billigen Horrorfilmen und billigen Sci-Fi-Filmen schon gesehen hast.
Also ich muss gestehen, ich fand die Hyänen, die ja auch dann eine größere Rolle spielen, denn er adoptiert dann sozusagen eine Baby-Hyäne und zieht sie auf und bindet sie an sich. Ich muss gestehen, ich fand die Hyänen sahen gar nicht so schlecht aus. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, ich messe alles an den Wölfen von Twilight. Und dann ist es natürlich immer sehr leichter Vergleich.
Okay.
ich fand, die Hyänen haben sie echt für dieses lower Budget, wir dürfen nicht vergessen, der Film hat irgendwie 38 Millionen Dollar gekostet. Ist jetzt kein Vergleich zu Life of Pi, der Löwe oder was war das? Tiger, sorry. Ja. Schiffsbruch mit Tiger, ein Tiger. Also da müssen wir natürlich auch mal sagen, dass der, ne, Ja. Man darf auch nicht zu viel erwarten. Und ich fand die Hygiene war okay, dieses komische, was war das jetzt, ein Wasserskorpion fand ich auch relativ dämlich. Vor allem dieser Kampf ist einfach auch viel zu lang. Who cares?
Ja.
Er ist da, dann ist er ein bisschen verletzt, dann bohrt er sich irgendwelche Schrauben ins Bein, wo wir nicht wissen, warum er dies tut.
Ständig, dieser Film hat Szenen über Szenen, wo du einfach nicht verstehst, was passiert als Zuschauer. Also, ich meine, vielleicht lag es an der Tageszeit, vielleicht lag es an meiner Tagesform, ich weiß es nicht. Aber es gibt wirklich so viele Momente in diesem Film, wo ich mir gedacht habe, was macht dieser Irre da? Warum bohrt er sich jetzt auf einmal Metallspitzen ins Bein? Warum
bekämpft er dieses Wasserungeheuer überhaupt? Ich frage mich, wenn er in die Heide will, warum läuft er nicht irgendwo rum?
Und hat er Momente, wo er sich irgendwelches Gift in die Venen injiziert, sich selbst und dann irgendwie auf dem Boden liegt und kotzt und du denkst dir, was zur Hölle ist hier eigentlich los?
Ja.
Also ich war richtig perplex zwischendurch. Ja, wobei man sagen muss, der Moment, also die Phase, wo Vin Diesel praktisch noch allein mit den ganzen Computerviechern auf dem Planeten rollt, das würde ich sagen, ist noch der beste Teil des Films. In dem Moment, wo dann die Kopfgeldjäger auftauchen, wird es richtig dämlich.
Also, ich mag Kopfgeldjäger irgendwie gerne.
Waren ja wirklich auch mit so die dämlichsten Kopfgeldjäger, die ich seit langem auch wieder irgendwo gesehen habe. Das waren so Typen, so, hey, wir haben eine Kanone in der Hand, wir kommen ständig aus unserem Raumschiff raus und dann leuchten wir erstmal mit unserer Kanone in alle Ecken, aber bleiben dann immer so stehen, dass sich trotzdem jemand vom Rücken hinterher perfekt anschleichen kann.
Das dachte ich auch immer, da war immer nur eine Front war sozusagen beschaut und ich dachte immer so, er kann doch einfach von hinten kommen. Warum deckt ihr immer nur einen Teil ab? Es war einfach, ich fand diese Idee, dass man Kopfgeldjäger hat und eine zweite Gruppe von Kopfgeldjägern, die ja auch noch kommen und die sich halt nicht einig sind, wie jetzt vorangegangen werden soll, fand ich gar nicht so unspannend.
Also, als Idee an sich okay, aber so, das war ja auch völlig langweilig ausgespielt. Also,
absolut.
Das muss ich auch sagen. Also, sorry, wenn sich das jetzt hier so ein kleines Bashing entwickelt, liebe Riddick-Fans, aber ich muss einfach meiner eigenen Meinung freien Lauf lassen. Der Film läuft auch für mich, also lief für mich komplett spannungsfrei ab. Da war nicht ein Moment, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, also du weißt das sowieso gar nicht, zu wen sollst du eigentlich halten in diesem Film? Weil Riddick an sich ist als Charakter irgendwie auch unsympathisch. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, naja, wenn er jetzt gleich von der Zebrahyäne gefressen werden würde, wäre es mir auch egal.
Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne?
Und Vin Diesel spielt es auch so, Entschuldigung, dass ich muss hier noch zu Ende reden. Vin Diesel spielt es auch so, als wäre ihm alles, was um ihn herum passiert, egal. Also Vin Diesel leidet jetzt schon am Bruce Willis-Syndrom, dass er eigentlich durch die Szenen rennt und du hast das Gefühl, es interessiert ihn gar nicht, was ihm passiert, weil es eh zu cool für diese Welt. Ihm kann eh keiner was, er kann eh alle Biester irgendwie per Hand niederringen, keine Waffe kann ihn verletzen. Man weiß sowieso nicht, was für eine Art von Typ Riddick ist. Manchmal, er kann unter Wasser atmen, er kann im Dunkeln sehen, er kann Hänge herabstürzen aus hunderten von Metern Höhe und prallt am Schluss einfach auf den Boden und steht wieder auf, leicht stöhnt, als hätte er sich kurz am Regal das Knie angestoßen ungefähr.
Das ist halt so ein bisschen das Problem. Du weißt einfach nicht, was der aushält. Und du denkst halt auch, wenn er dann verletzt wird und so Schmerzen hat und vielleicht mal so dann am Boden liegt und du denkst, ja, aber tot ist er sowieso nicht. Also ja. Ne, man hat überhaupt keine Angst um ihn. Und auch bei den Kopfgeldjägern gebe ich dir absolut recht. Am Anfang sind es noch die super, super bösen, irgendwie Latino-Boys, irgendwie so wirken sie so ein bisschen, die dann irgendwie scheinbar so eine Frau noch, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu viel, aber die haben sie scheinbar vergewaltigt. Die sieht aber noch, ist sozusagen angezogen.
Oh ja, was dann, für ein bizarrer Moment
und,
auch wieder.
Und dann versucht sie zu fliehen und dann zeigt man in einer Szene, wie böse die jetzt sind. Und dann kommen halt die anderen guten Kopfgeldjäger und dann kommt es zu diesem Kampf zwischen den beiden. Aber auch das ist total...
Das lief alles so ab, dass ich nie irgendwie ein Gefühl für irgendeine Art von Charakter in dieser ganzen Konstellation bekommen habe, sondern teilweise, muss ich auch sagen, hatte ich echt Verständnisprobleme. Gut, wir haben es im englischen Original gesehen und die haben genuschelt, also...
Fandst du?
Grauenhaft. Aber, ich weiß gar nicht, ich bin fast schon am Ende angelangt, weil ich gar nicht weiß, wo ich irgendwie ansetzen soll. Also, wenn ich was Gutes zu dem Film sagen müsste, dann müsste ich jetzt... echt lang überlegen.
Also ich finde ja potenziell gut, dass Katie Sackhoff mitspielt. Ich habe nie einen Hehl gemacht. Ich habe einen kleinen Girl-Crush an Katie Sackhoff, die ja vielen Leuten bekannt ist durch Battlestar Galactica, natürlich der Neuauflage. und später dann auch in 24 und Nip/Tuck zu sehen war. Ich mag sie einfach wahnsinnig gern. Ich muss aber leider auch dazu sagen, dass sie wirklich, sie hat, du sagtest einen Gesichtsausdruck, ich würde sagen zwei. Also der Katie Sackhoff, ich habe meine Haare nach hinten gegelt und spitze meine Lippen zu einem Knutschmund. Ja, sehr, sehr merkwürdig und sie bekommt auch nicht wirklich viel zu tun, finde ich. Ach, Longmire spielt sie momentan übrigens auch. Also sie ist noch im Fernsehen zu sehen. Und mit ihr hätte ich natürlich ein bisschen, ich hoffte natürlich, dass sie überlebt. Witziger Fun Fact, sie spielt eine Lesbe und auch sie ist nicht gefeit vor der animalischen Anziehungskraft eines Vin Diesels.
Das ist eines der faszinierenden Parts dieses Films, eben wo wir wieder bei der Vin Diesel Ego Show angekommen sind. Riddick ist einfach so die Maskulinität, die rohe maskuline Power von Vin Diesel bzw. Riddick ist so groß, dass er quasi Lesben bekehren kann. Liebe Leute, es ist kein Witz. Ja, Riddick ist so geil, er bekehrt eine Lesbe in diesem Film. So weit sind wir tatsächlich gekommen.
Vor allem, wer diese Idee hatte im Drehbuch, frage ich mich. Weißt du, dann schreibst du einen weiblichen starken Charakter und sie spielt einen relativ starken Charakter, der auch ein paar in Anführungsstrichen witzige Monologe oder witzige Jokes abfeuern kann, die zwar ihre eine Boob zeigt, wo ich auch immer denke, was sollte das bitte?
Ja, das Katie war wahrscheinlich im Vertrag so festgelegt.
Ich hab es dann komischerweise gerade eben nochmal schnell mir angeschaut, ein Interview, und da wurde sie gesagt, ja, sie wurde angerufen und es hieß, sie sollte sozusagen Boobs zeigen. Und ich denke mal, das war dann wahrscheinlich so. Wahrscheinlich merkten sie, wie dünn das Skript war und dachten, da muss jetzt
nochmal... We need some boobs.
Genau. Und dann hätte sie wohl mit ihrem Bruder und ihrem Vater gesprochen und die meinten wohl...
Die haben da so ein Vetorecht, aber solche Sachen.
Also ganz ehrlich, ich glaube, das würde ich auch tun. Mhm. Nicht, dass mir jemals, ich weiß nicht, wie viel Geld geboten
wird. Okay, Leute, jetzt wisst ihr, was ihr tun sollt. Podcast@filmjunkies.de für eindeutige Angebote per Mail, bitte.
Kickstarter. und da meinte sie, das fand ich ganz interessant, da hätte der Vater wohl gesagt, ja, du hast ja schon eine Karriere hinter dir, das ist jetzt nicht dein Karrieresprungbrett, sondern du bist schon jemand, sprich, wenn du keine Probleme damit hast, dann mach's. Und dann meinte sie, ja, fiel ihr jetzt auch nicht so schwer, denn sie sagte, ihre Brust sehe aus wie die von einer 25-Jährigen und gut ist. Mhm. Und es wäre halt ein 3-5 Sekunden, das wäre so der Deal gewesen.
Naja, mehr war es auch nicht.
Nö, ne? Und es war wirklich nur so Sideboobs, bisschen Nippel und gut ist. Sehr unnötig, zwar diese ganze, ich wasche mir das Gesicht Szene, ich dachte auch so.
Es war wie bei Star Trek Into Darkness, diese Szene, wo auf einmal die Blondchen mit in der Unterwäsche rumsteht. Und eigentlich jeder denkt so, was, musste das jetzt sein?
Ja, man muss dazu tatsächlich sagen, dass man bei Riddick jetzt ja nochmal so eine andere Szene hat, in diesem Rückblick auf, wo er der Lord war, sah man nochmal so vier Frauen komplett
nackt,
so auf dem Bett rumrollten, wo du auch dachtest so, na, für Rated R muss ich jetzt nochmal irgendwie eine rasierte Mumu sehen.
Genau.
Okay.
Ich finde, wir haben aber auch noch nicht genug auf den wirklich, wirklich, wirklich miesen Spezialeffekten drum gedroschen, die wirklich, also es gibt eine Szene, da fahren sie so Art Speederbikes wie aus Rückkehr der Jedi-Ritter irgendwie über die Wüstenoberfläche und es sieht so schockierend schlecht aus nach Bluescreen, dass wirklich das Kino hat lauthals gelacht und sie sitzen draußen.
Ja, das sind so Chopper. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie Vin Diesel dann an seine Harley dachte und dann dachte er so, oh geil, jetzt bauen wir so ein Chopper-Bike, weil da hat er auch noch so wie so ein Ledersattel drauf, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, und fahren jetzt so nie mehr Achselschweiß durch die Wüste.
Und in einer Szene macht Vin Diesel auf dem Speeders Chopper auch so ein Looping und du siehst wirklich, wie es so ganz langsam so sich einmal so um die Achse dreht. Es sieht aus wie etwas aus Flash Gordon. Ich übertreibe nicht. Ja, es ist Flash Gordon-haft. Die Spezialeffekte in diesem Film erreichen beinahe Flash Gordon-Niveau, würde ich sagen.
Wie gesagt, ich hatte ja
so. Das ist kein Kompliment in dieser Hinsicht.
Ich hatte so ein Flashback aus meiner Kindheit und Jugend von irgendeiner billigen Animations-Tele-5-Serie und ich glaube, das war Bravestar. Aber da müsst ihr mir auch nochmal helfen, liebe User. Ich habe es leider nicht mehr gecheckt. Da gab es auch so wie so Western-Bikes, also wie Pferde, aber es waren Motorräder. Mhm. Und ich meine, es ist hier Bravestar, hier Augen des Adlers und Kräfte des Bären.
Ja,
auch,
ja, genau.
Was auch sehr gut passen würde zu Riddick, finde ich. Aber ja, bitte schreibt mir nochmal, ob ich das richtig in Erinnerung habe, weil das ist ja auch schon ein paar Jährchen her.
Ich weiß nicht, ich bin irgendwie... Ich glaube, spoilerfrei bin ich eigentlich durch mit dem, was ich mit meiner Warnung vor Riddick. Also ich kann eigentlich nur sagen, Finger weg davon. Also ich fand's kaum erträglich. Wie schon gesagt, nicht nur wegen den trashigen Spezialeffekten, den absolut lächerlichen Drehbuch, den hanebüchenen Dialogen und den furchtbaren, der absoluten Spannungsfreiheit. Das ist wirklich das Wichtigste für mich. Der Film ist humorlos, ist spannungslos, ist unkreativ in jeder Art von Design. Wenn man jetzt wirklich Vin Diesel enorm sexy findet und diese ganze Macho-Nummer einfach total geil, dann muss ich, dann vielleicht, aber und wenn man jetzt auch zum nur Beispiel, dann vielleicht.
Wenn man jetzt auch zum Beispiel alle Riddick-Filme schon gesehen hat, die Spiele geliebt hat und einfach jetzt wissen möchte, wie es Riddick auf so einem Planeten geht, ja, und dann irgendwie eine Tüte Popcorn dazu und viel Alkohol. Ich glaube, mit viel Alkohol könnte es ein ganz amüsanter Kinoabend werden.
Es gibt eine Szene in dem Film, wo er irgendwie mit seinem dressierten Zebra-Hyänen-Vieh so eine große Keule, die aussieht wie was aus den Flintstones, kein Witz, durch die Gegend schiebt, als Nahrung. Wie auf so einer Bahre, auf so einem Schlitten hinter sich herzieht. Und es sieht wirklich aus wie aus dem Flintstones-Film. Er hat so einen überdimensionierten Hähnchenschenkel da drauf liegen und schneidet dann auch so einen kleinen Schinken ab.
Sah aus wie in so einem japanischen Restaurant, ja, wo man so Fake-Essen im Schaufenster hat. So eine Keule.
Stimmt. Also ich würde dem Film so eine unfreiwillige, komische Qualität nicht absprechen. Das heißt, vielleicht so mit 5 Bier und der richtigen Einstellung wird da vielleicht wieder was aus auf Blu-ray daheim am Sofa.
Dann. Ich glaube auch.
Aber im Kino zahlt bitte keine 10 Euro oder irgendwie sowas, um euch diesen Film im Kino anzugucken.
Nee, da würde ich auch sagen, ich glaube, du kannst nicht Fan genug sein der Reihe, um das mitzumachen. Oder? Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich gibt es ein paar Riddick-Fans, die uns eifrig widersprechen werden. Auch der Rotten Tomatoes-Score von dem Film ist bisher gar nicht so niedrig, wie ich eigentlich dachte. Ich bin mal gespannt, wie so die kritische Response von diesem Film ist und auch, was der so machen wird an den Kassen.
Also da habe ich ja schon gesagt, der wird weltweit mehr als 100 Millionen Dollar einspielen. Würde ich auch, ich bin keine große Wettfrau, aber ich würde sogar darauf wetten. Weil einfach 46 Millionen Fans, wenn du das mal reinziehst, die Beliebtheit Fast and the Furious 6, da gibt es, glaube ich, so viele Fast and the Furious 6 Fans, die einfach sagen, oh, Vin Diesel ist zurück, wir gehen rein. Die also, keine Kritiken lesen, die keine Berichte konsumieren, die einfach sagen, oh boy, geil, Vin Diesel ist back und wir sind drin.
Ja, ich wünschte, ich könnte die widersprechen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass allein die Star Power, die Diesel Star Power ausreicht, um diesen Film in profitable Gefilde zu tragen. Aber ein großer Erfolg wird das auch nicht werden.
Wir müssen auch sagen, dass jetzt bei Box Office Mojo wird gesagt, dass der in USA jetzt am Startwochenende 20 Millionen einspielen wird.
Das liegt aber auch an der geringen Konkurrenz. Also im Moment läuft halt einfach auch so gut wie nichts anderes Großes im Kino an. Insofern ist das Startdatum dieses Films auch wahrscheinlich sehr clever gewählt.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, der wurde, glaube ich, wurde der nicht sogar schon vor Fast and Furious 6 gedreht? Ich glaube, der wurde schon letztes Jahr im Frühjahr gedreht. Da haben sie echt ein gutes Timing bewiesen.
Es sieht ja auch aus, als wäre es im Keller von Vin Diesels Villa gedreht worden. Also, wie schon gesagt, die Sets sehen aus, als wären es 5 Quadratmeter Styroporstein und dann sind es Digitallandschaften.
Aber genau daran musste ich denken, wir hatten mal darstellendes Spiel. Ich will nicht sagen, wie lang mein Oberstufen darstellendes Spiel her ist, aber ich weiß noch, wir haben mal im Keller der Schule eine ägyptische Pharaonenszene nachgebaut und ich würde sagen, der Sarkophag sah genauso aus.
Die haben eure Kulissen geklaut wahrscheinlich. Ja, was würdest du sagen, Hannah, Fazit, Riddick, bevor wir noch kurz in Spoilerteil gehen?
Genau, also ich würde sagen, wie gesagt, wenn euch Fast and Furious 6 Spaß gemacht hat, wenn ihr auch Chroniken von Riddick Teil 2, wie auch immer er nun hieß, wenn ihr den wirklich mochtet, dann geht rein. Und ich glaube, ihr habt auch Spaß. Wie gesagt, nehmt ein paar Bier mit, nehmt ein paar Freunde mit, nehmt Popcorn mit. Ich glaube, das kann im irgendwie Multiplex, kann es amüsant sein. Aber jeder, der vielleicht ein bisschen Anspruch sucht und auch von einem Drehbuch etwas mehr erwartet, als einfach nur, ich weiß gar nicht, ja, einfach nur da
der
zu
überhaupt
sein.
Ein Drehbuch erwartet.
Nein, also wirklich mit gutem Gewissen maximal Blu-ray oder DVD. Maximal. Ja. Ich würde es eigentlich sonst komplett, vergesst es einfach.
Ja.
Next.
Also ja, ich glaube, ich muss nichts mehr sagen, oder? Ich kann auch nur warnen. Für Hardcore-Fans maximal Blu-ray. Ja, dann läuten wir noch kurz die Spoiler-Glocke, klingelingeling, für alle Leute, die den Film schon gesehen haben, beziehungsweise über den Inhalt, denen es nichts ausmacht, etwas über den Inhalt zu erfahren, das Ende des Films. Ich weiß gar nicht, aber wir werden das recht kurz halten, oder? Weil der Film ist ja im Grunde von der Handlung her fast das gleiche wie Pitch Black, also der erste Teil der Riddick-Reihe. Im Sinne von, eine Gruppe Menschlein muss sich auf einem seltsamen, wüstenartigen, dunklen Planeten gegen Alien-Monster verteidigen.
Aber wenn ich mich jetzt zurückerinnere an Pitch Black, was 13 Jahre her ist, ja, weiß ich noch, dass das eine ganz andere Atmosphäre hatte. Ich hatte irgendwie Angst, es war wirklich dunkel, da waren Wesen, man sah die nicht genau, es war irgendwie unheimlich. Ich glaube auch, dass dann mussten sie, glaube ich, auch raus und irgendwie so eine Fläche überqueren. Das war irgendwie spannend. Ich würde auch behaupten, dass ich, wenn ich den jetzt nochmal sehe, war das irgendwie spannend. Ich hatte Zuneigung zu den Personen, da waren Charaktere, da waren Rollen drin. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Vin Diesel zu Riddick ja eigentlich nur eine Nebenrolle war, ja, glaube ich. Ne?
Und der war so ein bisschen wie Anthony Hopkins in Das Schweigen der Lämmer, der ja auch eigentlich nur einen kleinen Nebencharakter in dieser
Story ist. Und dann hat er es, fand ich, sehr gut rübergebracht, also diesen Riddick-Charakter. Und es war einfach irgendwie spannend. Aber hier, was mich ja immer schon stört, ist, dass sie sind dann in diesem Haus gefangen oder in dieser Station, dann kommen und versuchen, ein paar Wesen reinzukommen. Der Rest der Wesen läuft aber draußen rum. So, wo ich mich mal frage, entweder greifen die jetzt an, wollen die essen? Also wollen die Monster die Menschen eigentlich essen? Oder was wollen sie mit denen machen?
Die Monster sind komplett unerklärlich in diesem Film. Erstens mal, wie sie die Menschen angreifen. Manchmal gehen sie hyperaggressiv auf die Menschen ab. Und manchmal greifen sie an und scheinen mitten im Angriff einfach die Lust zu verlieren. Ja. Egal, ich kletter weiter. Und vor allem, da würde mich auch mal interessieren, das Ökosystem dieses Planeten, auf dem die sich da befinden, ja. Es ist komplette Wüste, es wächst nichts, außer ein paar so rosa
Moos-Heidesträucher.
Und es gibt zwei Arten von Lebewesen, Tiere, genau. Große Raubtiere und noch viel größere Raubtiere. Und die noch viel größeren Raubtiere, die so eine Art Mischung aus Skorpionen und Eidechse sind.
Und Loch Ness.
Ja, und so ein bisschen vogelartig auch noch. Die ziehen praktisch über die Planetenoberfläche, während es gigantische, monsunartige Regenfälle gibt.
Ja, wo ich mich fragte, fliehen die eigentlich vor dem Monsun?
Ich habe keine Ahnung. Nein, die kommen mit dem Wasser.
Mit dem Wasser.
Okay. Wie funktioniert das Ökosystem dieses Planeten? Weil was essen, also was essen diese Philipp, sowas Wesen, darfst du mal nicht fragen, wenn sie nicht gerade auf gestrandete Söldner und Kopfgeldjäger und Vin Diesel treffen? Es scheint keinerlei von Nahrungsquelle auf diesem Planeten zu geben.
Dann haben sie super viel Gift. Scheinbar haben die Kleinen irgendwie ein aggressiveres Gift als die Großen. Aber dann siehst du auch immer so Szenen, wo sie dann so diese Monster abmoxen, wo dann so die Hälfte des ganzen Körperschleims über sie fliegt. Yeah. Ne? Wo ich immer denke, so, ne? Wir erinnern uns an Aliens, ne? Den grandiosen Cameron-Film, wo ja wirklich dann auch schon dieses ätzende Blut war und auch diese Mercenaries, die dann irgendwie kämpften. Und du erwähntest ja auch nochmal den Motion Tracker. Ne? Eine Szene, die auch heute noch ich glaube von 87 ist Alien 2, eine so...
Ist glaube ich sogar noch früher.
Nee, ich bin relativ sicher, okay, 87. Egal. Eine solche Spannung auslöst, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie sie nur auf diese Motion-Tracker gucken und du piep, 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 6 Meter, 3 Meter. Also fernab, wirklich.
Ja, so eine Art von Spannungsszene hast du in diesem Film überhaupt nicht.
Ja, vor allem dann erstmal tötet er ja auch irgendwie 3 von den Kopfgeldjägern und nachher sind die dann zusammen. Ne, also diese
die Figurenkonstellation ist komplett unerklärlich und du hast auch dieses blöde Phänomen, dass gleich am Anfang die Monster schon in ihrer kompletten digitalen, nicht besonders gut getricksten Pracht präsentiert werden, sodass du den ganzen Film diese komischen, schlecht designten Kreaturen siehst und es hat einfach schon nach 10 Minuten komplett seine dramatische Wirkung verloren. Wenn man da wieder bedenkt, wie James Cameron und auch Ridley Scott in den frühen Alien-Filmen die Alien auch einfach immer im Dunkeln gehalten haben und du die Kreaturen wenig, einfach, ne? So gut wie gar nicht. Du konntest die damals natürlich, du hast sie damals auch nicht so zeigen können, weil du sie nicht so gut tricksen konntest. Aber wie viel effektiver das damals auch einfach war, weil ja, es einfach so ein spannendes Moment war, weil diese Kreaturen immer da so gelauert haben und hier stapfen sie einfach so unglaublich viel durchs Bild, ja, und dass sie einfach langweilig geworden sind, schon ab der Hälfte des Films locker.
Ja, und dann auch wieder eine Storyline, dann geht es um den Antrieb von den Raumschiffen, ne? Ich habe auch gar nicht erkannt, warum haben sie überhaupt die Antriebe rausgenommen von den Raumschiffen?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung.
Die sie dann Riddick wegsperren.
Genau, und dann verbuddelt Riddick irgendwelche Teile des Raumschiffs.
Ja, vor allem der war weit weg, der muss ja doch erstmal hingelatscht sein, oh ne? Wieder zurückgelatscht. Dann fahren sie mit diesen Motorrädern, dann natürlich wird der eine, stirbt der eine, schießt noch auf das Motorrad und dann sagt doch auch hier der andere Kopfgeldjäger, wir haben noch ein Motorrad, aber ich fahre nicht mit dir wieder hinten drauf. Wo ich denke so, und deswegen läuft er jetzt durch diese ganze Masse von Monstern, weil ihr nicht irgendwie hintereinander auf diesem scheiß Bike sitzen wollt.
Richtig, oh mein Gott, ich find's bin so dankbar, dass du das angesprochen hast, Hannah. Das ist wirklich, und das ist auch nochmal ein schönes Zeichen dafür.
Ne? Ja, das eine war
so habe ich das auch verstanden. Es gibt am Schluss dieses Films eine Szene, wo sich zwei Charaktere, einer davon Riddick, der andere ein anderer Typ, ein Motorrad teilen müssen, um zurück zum Schiff durch den See von Monstern zu fahren. Aber weil die beide zu cool sind, um jeweils bei dem anderen hinten drauf zu sitzen auf dem Motorrad, laufen sie zu zweit zurück und müssen sich zu Fuß durch die Menge der Monster kämpfen.
Und sie saßen ja schon zu zweit auf dem Motorrad. Es ist ja nicht so, dass sie es noch nicht getan hätten. Sie saßen ja schon und sind jetzt aber sozusagen verbündet gegen die Monster und trotzdem will er nicht hinter ihm auf dem Bike sitzen.
Und es ist kein Scherz, dieser Satz fällt in diesem Film. We only got one bike, but I'm not riding again on your back like a bitch. Okay, dann laufen wir eben zu zweit durch das Meer von menschenfressenden Ungeheuern.
Aber kleine Klammer, das erinnert mich immer an sehr viele Amerikaner, die das immer ganz komisch fanden in Frankreich und auch in Deutschland, dass wenn zwei Männer zusammen auf dem Motorrad sitzen, die fanden das total gay.
Ja.
Ich glaube, das ist auch so ein Amerika-Ding, irgendwie, dass Vin Diesel auf gar keinen Fall hinten auf dem Motorrad hinter einem Mann sitzen darf.
Ja, und vorher hast du eben die seltsame Szene, wo er ihn mitnimmt, hinten drauf, und er lacht ihn dabei so komisch an. Du bist die hinterletzte Schwuppe, dass du bei mir drauf sitzt. Was zur Hölle ist da los? Was für eine Art von Männerbild will dieser Typ auch projizieren? Also,
und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, kriegt Vin Diesel, also Riddick, so einen Zahn in den Bauch. Das war doch ein Zahn, oder?
Ja, ja, so einen großen Giftstachel.
Genau, dann zieht er ihn raus und du denkst, er stirbt jetzt. Ja. Was natürlich nicht der Fall ist. Du weißt, er wird nicht sterben.
Riddick stirbt nie, egal wie oft er gestochen
ist. Aber dann wacht er wieder auf sozusagen und findet irgendwie so einen Leuchtstein.
Er brennt sich dann mit so einem Meteoriten, so habe ich das jedenfalls verstanden, das Loch, die Wunde zu.
Zu, okay. Quasi. Weil er kann den Stein, wenn er den Zahn rausziehen würde, würde er verbluten wahrscheinlich.
Ja, genau.
Aber dann ist er wieder fit, ne? Und klettert auf einmal einen Berg hoch.
Ja, ja, genau. Weil wusstest du das nicht, Hannah? Wenn du eine große Wunde hast, dann musst du einfach nur kurz die besten auf die Herdplatte halten oder einfach nur mit dem offenen Feuerzeug abbrennen und dann ist alles wieder in Ordnung.
Danke, danke. Jetzt weiß ich Bescheid.
Ja, das ist die medizinische Erste-Hilfe-Versorgung à la Riddick.
Apropos, war denn dieser Komet, den er dann nachher da reindrückt, dasselbe, was die Hyäne im Maul hatte? Dieser komische Golfball?
Ich habe nicht die geringste
Ahnung. Was war dieser Golfball?
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Stimmt, es gab am Anfang diesen... Wie ich ja schon sagte, eine Ansammlung von What-the-fuck-Momenten ist dieser Film.
Vor allem, dann klettert er ja den Berg hoch und dann im Dunkeln können sie von oben die Monster abballern, so auf den Zentimeter genau. Habt ihr auch richtig verstanden,
ja,
oder?
Ja,
ne, genau. Weil das eine Monster liegt ja fast über ihm, aber nein.
Meinst du so ganz am Ende das Finale?
Genau,
quasi.
Sie können dann mit dem Raumschiff ihn beschützen und so genau zielen von da oben, ne? Also auch,
es ist unfassbar.
Aber nein, jetzt kommt noch die beste Szene. Dann wird er ja gerettet von dem Charakter von der lesbischen Katie Sackhoff. Und dann ist ja wirklich, das ist doch, habe ich richtig so gesehen, das sollte jetzt eine romantische Szene sein, ne? Also sie soll jetzt verliebt sein in ihn und will ihn eigentlich küssen, oder? Hängend
das Letzte, was du siehst, bevor sozusagen das Seil mit Katie Sackhoff und ihm nach oben fährt, ist, wie er ihr provozierend an den Arsch fasst. Der lesbischen Katie Sackhoff.
Und dann fragte ich mich aber, ist dann Katie Sackhoff mit ihm in seinem Raumschiff oder ist sie weiter bei den Kopfgeldjägern? Weil da siehst du sie gar nicht mehr.
Das sieht man gar nicht mehr.
Weil ich fragte mich, ob jetzt sie nicht noch mit ihm irgendwie, ich weiß nicht, vögelnd auf dem Raumschiff durchs Weltall fliegt.
Wir haben vorhin schon am geilsten sind auch wirklich diese Voice-Over-Sprüche, gerade am Anfang. Wir können es jetzt natürlich nur im englischen Originalton wiedergeben, aber gerade am Anfang ist so ein Satz, wo er dann erklärt, wie er auf diesem Planeten gelandet ist. Wir sind ja hier in der Spoiler-Sektion und dann: We wanted to go to Furia. Instead, we landed on a planet called Not Furia. Es ist kein Witz.
Und dann der Typ, der ihn hintergeht, ne, von den Bösen, ist auch dann the guy with the fucked up face.
Yeah, you see the guy with the fucked up face. Aber er redet dann auch zwischendurch wie so ein Schläger aus Brooklyn. Es ist ja.
Ja,
und meine Güte, aber ganz ehrlich, jetzt wo wir uns so drüber amüsieren, ich glaube, Riddick ist echt so ein Film, den kannst du dir lustig saufen und dann macht's wieder Spaß. Ich hätte fast Lust, sozusagen einen What the Fuck Podcast zu Riddick zu machen. Es ist so einer von den Filmen, der fast so auf dem Level von The Happening ist oder von so Shyamalan-Filmen, die so seltsam schlecht sind, aber also nicht nur schlecht, sondern auch irgendwie weird einfach. Ja, und das ist eben der Punkt. Riddick ist nicht einfach nur mies, Riddick ist seltsam als Film.
Und du hast recht, ich finde, das macht auch ein bisschen die Faszination aus. Ne? Ja. Wie konntet ihr sowas Seltsames produzieren, schreiben, entwickeln, denken? Also ihr seht schon, ich meine, jetzt im Nachhinein, ja, wir hatten, also ein bisschen Spaß hatte ich schon. Vielleicht sollte man doch reingehen.
Aber gar nicht. Eigentlich nicht Spaß aus den richtigen Gründen.
Nee. Ja, also wenn, vielleicht ein kleiner Tipp, es lief ja, wann war das, vorgestern, der Roast of James Franco. Also ich kann jedem nur, der guten Humor sehen will und harten Humor vor allem sehen will, empfehlen, The Roast of James Franco zu sehen.
Läuft dieses Wochenende auf Comedy Central, ne?
Genau, ich glaube am Sonntag und ich muss gestehen, wir haben Tränen gelacht. Tränen.
Dann konnten wir doch vielleicht noch was Positives aus diesem Podcast, aus dieser Besprechung zu Riddick ziehen, nämlich schaut euch den Comedy Central Roast of James Franco an.
Ja, der hätte noch gefehlt, finde ich da. Der hätte jetzt noch einer von den Kopfgeldjägern, der Oberkopfgeldjäger sein müssen.
Oder so ein Zebrahund.
Die Stimme vom Zebrahund.
So, ich denke, damit sind wir durch für heute. Schickt uns, falls ihr andere Meinungen habt zu Riddick, ich bin gespannt, dann teilt sie uns mit, podcast@filmjunkies.de. Und Hanna, wenn man dich in den Social-Media-Kanälen finden möchte, wo geht man da hin?
Genau, ihr könnt mir gerne bei Twitter folgen. Und zwar bin ich da ganz aktiv momentan. Auch über Riddick schon etwas vertweetet. Und zwar unter Hanna Huge bzw. Media Whore. Das ist MediaWhore. Würde mich freuen.
Mein Twitter-Handle ist Konsumkind. Philipp Süßmann findet man mich auch auf Google+. Gut, dann bedanken wir uns sehr fürs Zuhören. Und hoffen, dass ihr auch bald wieder einschaltet, wenn es den nächsten Filmjunkies Podcast gibt. Bis dahin.
Halt noch eine Frage, das würde mich mal interessieren. Was denkt ihr, wird Riddick weltweit einspielen? Würdet ihr die Wette annehmen, dass er über 100 Millionen einspielt? Oder würdet ihr sogar meine Mega-Wette annehmen, er wird über 150 Millionen Dollar weltweit einspielen?
Sind wir gespannt. Eure Meinungen zum Film, eure Analysen zum Box-Office-Potenzial von dem dritten Riddick-Film. Alles podcast@filmjunkies.de. Ja, macht's gut. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.